ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter und Moderator bei MDR Aktuell und ich vertrete in dieser Woche in diesem Podcast Tim Deisinger. Wir sprechen hier bei Was tun, Herr General, mit unserem Experten, dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler. Wir diskutieren Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Wir besprechen aber ebenso Fragen, die darüber hinausgehen. Denn einige Konflikte und Kriege auf der Welt haben ja erheblichen Einfluss auf den Ukraine-Krieg auch und ebenso natürlich in, ich sag mal, deutlich weniger lebensbedrohlichem Maße auch auf unsere Leben hier in Deutschland. Jeder, der ein Auto hat und in den letzten Wochen an die Tankstelle fahren musste, hat es gesehen. Der Ölpreis und damit auch der Kraftstoff ist in die Höhe geschnellt und nach wie vor auch auf hohem Niveau. Das liegt natürlich am Iran-Krieg und an der Blockade bzw. den Blockaden, müsste man besser sagen, der Straße von Hormus. Über die neuesten Entwicklungen im Iran und in der Straße von Hormus wollen wir in dieser Folge sprechen. Und zwar mit Herrn Bühler in Berlin. Guten Tag nach Berlin, Herr Bühler.
Guten Tag, Herr Erl.
Ganz kurz noch, die Aufzeichnungszeit für diese Folge mit der fortlaufenden Nummer 328 ist Mittwoch, der 22. April. Es ist jetzt 12:05. Veröffentlichung dann am Donnerstagnachmittag. Das ist Stand jetzt nach Verlängerung einer Waffenruhe, allerdings auch gleichzeitig nach dem Platzen von weiteren Friedensverhandlungen. Vielleicht beginnen wir beim aktuellsten Stand, Herr Bühler, und eben dieser Frage nach Friedensverhandlungen, nach vielem Hin und Her. Auch in der Frage, wann die Waffenruhe genau ausläuft, hat Donald Trump die per Social Media, wie der das halt so macht, einfach mal einseitig verlängert. Dabei gab es eigentlich am Dienstagmittag die Meldung noch, J.D. Vance reist nach Pakistan, das ja eine Vermittlerrolle einnimmt. Das wiederum ist dann geplatzt, dort ist er nicht hingereist. Man hatte so ein bisschen immer das Gefühl, es wechselt sich ab zwischen Entspannung und Verspannung. Dass ranghohe Vertreter zu Verhandlungen reisen, klingt ja erstmal nach Fortschritt oder dass es auch diskutiert wird. Zumal Iran und USA seit 2015 nicht mehr gemeinsam am Tisch gesessen haben. Andererseits ist in der aktuellen US-Regierung alles derart anders, dass sich vielleicht daraus auch wenig ableiten lässt. Die Frage, die ich an Sie jetzt hätte als erstes, wäre, Herr Bühler, spricht irgendwas dafür, dass J.D. Vance weniger Forderungen an den Iran hätte als bislang, sprich iranisches Atomprogramm aufgeben, Terrorunterstützung beenden und die Straße von Hormuz öffnen? Oder anders formuliert, was können Friedensgespräche, auf die es bislang jetzt zum Stand dieser Aufzeichnung noch keinen großen Hinweis gibt, dass die weitergehen könnten, aber man darf ja hoffen, also was könnten solche Friedensgespräche überhaupt bringen, wenn in den zentralen Punkten, das hat sich ja in den vergangenen Wochen abgezeichnet, die Differenzen doch so groß sind.
Also der Vizepräsident ist ja, wollte ja nach Islamabad reisen, aber ist deshalb nicht gereist, weil der Iran angekündigt hat, dass er keine Delegation senden will, gestern Nachmittag, also am Dienstagnachmittag. Es gibt einen Punkt, der zum Sachverhalt, glaube ich, auch dazugehört und der sich sehr zum Positiven verändert hat. Und das ist der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon, überraschend vermittelt durch die USA. Hier gibt es also jetzt einen Waffenstillstand, der zunächst auf 10 Tage eingestellt ist. Das war auch eine der Forderungen des Irans, eigentlich eine Vorbedingung für die Aufnahme von Verhandlungen. Der Waffenstillstand umfasst die Festlegung, dass es keine israelischen Offensivoperationen im Libanon gibt, dass es keine Raketen- und Drohnenangriffe aus dem Libanon auf Israel gibt und dass direkte Verhandlungen zwischen Israel und Libanon geführt werden sollen mit dem Ziel, eine dauerhafte Sicherheitsvereinbarung und eine Einschränkung der Hisbollah und anderer bewaffneter Gruppen im Libanon zu erreichen. Aber, und das kommt immer das Aber bei solchen Dingen, die Hisbollah ist ja nicht offizieller Vertragspartner dieses Waffenstillstands. Offiziell ist er ausgehandelt worden zwischen Israel und dem Staat Libanon. Aber die Hisbollah hat signalisiert, dass sie sich an den Waffenstillstand halten will, was auch nach meiner Beobachtung im Augenblick so stattfindet. Allerdings behalten sich beide Seiten Israel wie auch die Hisbollah Reaktionen auf irgendwelche Vorstöße beider Seiten vor. Israel behält sich natürlich sein Selbstverteidigungsrecht vor, wenn die Hisbollah wieder angreifen sollte, was sie ja einseitig gemacht hat nach Kriegsbeginn des Krieges zwischen USA und dem Iran oder Fortsetzung der griechischen Maßnahmen, je nachdem, wie man das sieht. Also deshalb ist insgesamt dieser Waffenstillstand zwar wirksam, aber auf keinen Fall stabil, aber es ist eine Grundlage für weitere Verhandlungen mit dem Iran. Bei den anderen Punkten, die Sie genannt haben, sehe ich keine Verbesserung oder mindestens auch Meinungsunterschiede, gerade was das Atomprogramm angeht. Da gibt es auf der einen Seite die Forderung der Amerikaner auf ein Moratorium von 20 Jahren, also 20 Jahre lang keine Anreicherung mehr vorzunehmen. Der Iran soll angeblich, das wissen wir aus amerikanischen Quellen, 5 Jahre oder ich weiß es aus amerikanischen Quellen, dass der Iran eben auf 5 Jahre das begrenzen will, Terrorunterstützung beenden. Da gibt es keine neue Lage und Straße Hormuz werden wir, glaube ich, gleich noch besprechen, welche Entwicklung es gegeben hat und wie es da weitergehen könnte.
Lassen Sie uns dann noch kurz auf die Rhetorik eingehen. Jetzt gerade stehen die Zeichen ja tatsächlich ein bisschen auf Entspannung, vor allem wenn man auf den amerikanischen Präsidenten blickt. Die martialischen Drohungen, die von Seiten Trumps allerdings in den vergangenen Tagen und Wochen auch immer wieder zu hören waren und die er natürlich ebenfalls über Social Media rausgeblasen hat, haben aber einige unserer Hörerinnen und Hörer beschäftigt. Ich möchte deswegen aus einer Mail zitieren von einem Hörer, der gerne anonym bleiben möchte. Zitat Beginn. In einer Welt, in der Putin einerseits die ukrainische Zivilbevölkerung terrorisiert und wir uns zu Recht mit hoffentlich allen möglichen Mitteln hiergegen wehren, können wir zulassen, dass Männer wie Netanyahu, in Klammern vom Internationalen Gerichtshof per Haftbefehl gesucht, und Trump mit ähnlichen Methoden den Nahen Osten in Schutt und Asche legen. Mir ist bewusst, dass die Gegebenheiten vor den Kriegen andere waren, der Iran für Israel gefährlich war und ist, die Hisbollah Israel angreift. Doch nichts rechtfertigt die offensichtliche Verachtung jeglicher Prinzipien des Völkerrechts und das Schweigen unserer Politik hierzu. Gegen Israel bestehen momentan keinerlei Maßnahmen, die gegen die beginnende Besatzung von Gaza und die Angriffe gegen die Zivilbevölkerung gerichtet sind. Zu Trumps Vernichtungsfantasien gab es nicht einmal ein Statement, nur die Erleichterung, als es dank pakistanischer Vermittlungen doch nicht dazu kam. Ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Regierung den Herausforderungen unserer Zeit gewachsen ist und wir uns einfach fragen müssen, wie die Geschichte über dieses Verhalten in einigen Jahren urteilen wird, wenn uns vielleicht selbst der Krieg heimsucht, weil wir nicht die Stärke gefunden haben, uns gegen Trump und sein zerstörerisches Verhalten endlich vernünftig zu wehren. Zitat Ende. Ja, also er spielt damit an, vielleicht das noch zur Einordnung, auf die Vernichtung einer ganzen Zivilisation, wie sie Trump über seinen Social-Media-Dienst Truth Social, glaube ich, angekündigt hatte. Das hat einige Hörer beschäftigt. Was sagen Sie dazu, Herr Bühler?
Ja, also vielleicht zuerst zu den Vernichtungsfantasien. Es ist eben ein Präsident Trump, der einschüchtert, der droht, der erpresst, wenn es hilfreich ist, auch lügt, oftmals spontan, ohne Sachverstand erkennen zu lassen und darüber hinaus ohne jede moralische oder auch halbwegs anständige Bindung. Das ist seine Politik, die wir ja jetzt seit mehr als einem Jahr in vielen Fällen schmerzlich erleben mussten. Seine Opportunisten, die ihn da umgeben, tun das Ihrige, um ihn dabei zu unterstützen. Natürlich wären die Drohungen Trumps ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, falls sie tatsächlich auch wahr würden. Aber schon die Drohungen allein widersprechen dem Geist und auch dem Wort des Völkerrechts. Aber mal jenseits jetzt völkerrechtlicher Betrachtungen. Der von Trump und seinen Mithelfern vom Zaun gebrochene Krieg gegen den Iran wurde begonnen, ohne ein klares politisches Ziel zu haben und ohne die Auswirkungen zu Ende zu denken. Ich bin nun wahrlich kein Iran-Spezialist, aber selbst ich weiß, worauf die iranische Militärstrategie des islamistischen Regimes seit Jahrzehnten fußt. Einigeln, verstecken, Schützen eigener Fähigkeiten in riesigen unterirdischen Anlagen, die also auch schweren Luftangriffen standhalten. Dann abstützen auf militärische Stellvertreterorganisationen, sogenannte Proxys, also die Hisbollah, die nach wenigen Tagen bereits in diesem Krieg auf der Seite des Irans eingestiegen ist. Die Houthis, die ebenfalls auf Israel Raketen abgeschossen haben, im Übrigen aber zu geschwächt sind, um sich wirklich militärisch auszuwirken. Und die Hamas, die aber ebenfalls zurzeit nicht eingreifen kann, aus Gründen des vorangegangenen Krieges und der Schwäche der Organisation. Ferner eine Abstützung, jetzt bin ich wieder beim Iran, auf asymmetrische Kriegführung, die die USA in einen langen Krieg zwingen würden oder könnten. Des Weiteren die Schließung der Straße von Hormuz mit allen heutigen und künftigen Auswirkungen und dann maximalen Schaden in der gesamten Region zu erzielen. Das ist das Konzept. Vorbereitet war das offenbar von langer Hand durch ein System der Dezentralisierung für den Fall, dass die Staatsspitze ausgeschaltet wird. Es ist anzunehmen, dass die wahren Machthaber die radikalen Revolutionsgarden sind. Jedenfalls nehme ich das an. Sie, unser Hörer, also, der nicht genannt werden will, kritisieren, dass der Kriegsbeginn nicht schärfer kritisiert worden ist. Ich gebe zu bedenken, dass kein europäisches Land den Kriegsbeginn mitgetragen hat. Kanzler Merz wird das Wort zugeschrieben, das ist nicht unser Krieg, und die mangelnde Zielsetzung des Krieges, die er, ähnlich wie es gerade beschrieben hat, angeprangert hat. Und ähnlich haben sich nach meiner Wahrnehmung auch in Deutschland andere geäußert und auch die anderen europäischen Staaten.
Vielleicht nochmal zur Drohung Trumps, die ja tatsächlich auch medial mit ein bisschen Verzögerung, zumindest war das mein Eindruck, die Runde machte. Diese Vernichtung einer Zivilisation, das haben Sie ja auch als eklatanten Bruch des Völkerrechts und auch die Wortwahl jetzt gebrandmarkt. Da hat uns unser Hörer Henning Markwort an general@mdraktuell.de auch nochmal geschrieben, weil er gerne wissen möchte, Sie, Herr Bühler, als jemand, der ja auch in den Militärs noch gut vernetzt ist, was so Ihre Einschätzung ist, wie die US-Militärs darauf reagiert hätten. So leite ich das mal ein. Ich zitiere nochmal aus der Mail. Herr Bühler, hätten Ihrer Einschätzung nach die Befehlshaber und kommandierenden Offiziere unterhalb der Ebene des US-Präsidenten und des Ministers Hegseth den Mut und die Rechtstreue gehabt, den eventuellen Befehl zur Zerstörung der kompletten zivilen Infrastruktur im Iran mit dem Ziel, zurück in die Steinzeit zu verweigern? Oder, da Sie ja so ungern spekulieren und auch nicht in fremde Köpfe schauen können, hätten Sie und die Ihnen unterstellten persönlich gut bekannten Offiziere es geschafft, Befehle von ganz oben zu verweigern und Kriegsverbrechen zu verhindern. Zitat Ende. Ihre Einschätzung, Herr Bühler?
Also das ist ja jetzt eine theoretische Frage, wie ich auch der Frage des Hörers dann entnehmen kann. Sie basiert ja auf der Annahme, dass ein solcher Befehl tatsächlich erteilt worden wäre oder in die Zukunft geblickt erteilt würde. Ich glaube das nicht, dass es dazu gekommen wäre oder dass es dazu kommt. Dazu ist der Widerstand gegen diesen Krieg in den USA insgesamt zu hoch, auch bei den Republikanern und deren Magerflügel. Was die Spitzenmilitärs angeht, ich habe großes Vertrauen in die Generalität und Admiralität der Vereinigten Staaten, soweit ich sie kenne, dass ein solcher Befehl nicht ausgeführt würde. Er würde ja auch in der amerikanischen Rechtsprechung ein Verbrechen darstellen. Und deshalb dürfen sie auch einen solchen Befehl nicht befolgen.
Nach den ersten gescheiterten Verhandlungen haben die USA, das wird jetzt in dieser Folge auch noch mehr Thema werden, die Straße von Hormuz blockiert. Deren Durchfahrt wurde ja eigentlich erst vom Iran verhindert. Das haben wir alles an den Sprit- und Kraftstoffpreisen gemerkt. Es wirkte irgendwie wie eine, auf mich zumindest, absurde Aktion. Also ich habe mich gefragt, vielleicht auch naiv gefragt, wie kann man denn einfach militärisch den Spieß umdrehen und mit einer Blockade gegen eine Blockade vorgehen?
Die Iraner haben die Straße von Hormuz nach der Unterbrechung der Verhandlungen in Islamabad überraschend geöffnet. Genauer muss man wohl sagen, angekündigt, dass sie offen ist. Stunden später, als die Nachrichtensender hier in Deutschland noch berichteten, die Straße wäre offen. Hier überholten sich also die Ereignisse und die Berichterstattungen in den Medien, wie wir es häufiger jetzt erleben in den letzten Tagen, auch mit unserem Podcast natürlich. Natürlich schadet es dem Iran, wenn er sein Öl nicht mehr durch die Straße von Hormuz exportieren kann. Das war wohl der Zweck dieser Blockade. Die Auswirkungen auf die anderen Golfanrainer, die Weltwirtschaft insgesamt und nicht zuletzt auch auf die 20.000 Menschen auf den im Golf vom Iran eingeschlossenen Schiffen hat man vielleicht nicht einkalkuliert oder schlimmer noch billigend in Kauf genommen.
Bleibt immer noch die Frage, was neben dem Schaden für den Iran und dessen Ölverkäufe das Ganze bringen soll. Da hat auch ein US-General im Ruhestand, namentlich Randy Manner, seinem Präsidenten Trump widersprochen. Er wird zitiert mit den Worten, die Iraner müssen gar nichts tun, sondern nur zusehen, wie die Vereinigten Staaten die Meerenge weiterhin blockieren. Eine Meerenge, von der wir sagten, wir wollten sie offen halten und die wir nun blockieren. Diese Logik verstehe ich nicht. Der Schaden für die Vereinigten Staaten, ihre Verbündeten und die Welt wiegt den Schaden für die Iraner bei weitem auf. So das Zitat. Der Iran könne auch trotz der Seeblockade Öl ausführen, sagt er weiter. Und die Straße von Hormuz lasse sich nur auf dem Weg der Diplomatie öffnen. Wie bewerten Sie Manners Einschätzung? Hat er recht?
Die teile ich. Da hat er recht. Und da äußert er sich so wie einige andere Generale und Admirale im Ruhestand aus den Vereinigten Staaten. Eigentlich könnte man sagen, die Amerikaner helfen jetzt sogar, dass die Straße zubleibt. Und man liegt da sicher auch mit der Prognose nicht ganz falsch, wenn man sagt, die Revolutionsgarden halten das länger durch als die Vereinigten Staaten. Nun hat sich Vizepräsident Vance schon vergangene Woche optimistisch geäußert. Das haben wir ja schon häufiger erlebt, dass sich die Umgebung des Präsidenten sehr optimistisch äußert, siehe Witkoff. Er sagte, dass mit Blick auf die nächste Runde der Istanbul-Gespräche, die jetzt, Sie sprachen davon, am gestrigen Tag beginnen sollten. Mittlerweile hat also der Iran eine Teilnahme an den Verhandlungen abgelehnt. Solange die Amerikaner die Straße von Hormuz von Osten her, also vom Golf von Oman her, blockieren. Eine weitere Nebenwirkung dieses unbedachten Schritts. Nun ist es zur Aufzeichnungszeit dieses Podcasts so, dass der Waffenstillstand am heutigen frühen Morgen ausgelaufen wäre. Es gibt Äußerungen von Präsident Trump, sie sagten das eingangs, dass er einseitig um weitere 24 Stunden verlängert wird. Eine Fortsetzung der Verhandlungen ist aber nicht in Sicht, die, wie Randy Manner richtig sagt, das einzige Mittel wäre, die Straße kurzfristig wieder zu öffnen. Mir scheint, dass sich die Amerikaner mit ihrer Blockade selbst blockiert haben. Denn eine militärische Lösung, diese Straße zu öffnen, die würde, wenn sie überhaupt erfolgreich wäre, wesentlich länger dauern. Und das wird Trump nicht aushalten als Präsident, der unmittelbar vor den nächsten Wahlen in den Vereinigten Staaten steht.
Also Fakt ist, Stand jetzt zum Aufzeichnungszeitpunkt müssen sozusagen von beiden Seiten Schiffe damit rechnen, beschlagnahmt zu werden. Der Iran hat Beschlagnahme von zwei Schiffen gemeldet. Halbamtliche iranische Nachrichtenagenturen, so zitiert das Tagesschau, berichten außerdem, dass die Revolutionsgarde ein drittes Schiff in der Straße von Hormuz angegriffen hat. Umgekehrt haben ja auch die USA iranische Schiffe beschlagnahmt. Eine Öffnung scheint jetzt erstmal Stand jetzt nicht sofort zu ermöglichen, aber gleichzeitig ja im Interesse, naja, fast aller Staaten auf der Welt. Sie sagen ja sogar im Interesse der USA. London und Paris wollen deshalb eine internationale Mission zur Absicherung dieser Meerenge vorantreiben. Auch Friedrich Merz hat sich gemeldet und eine Beteiligung der Bundeswehr angeboten. Wie könnte die militärisch aussehen, Herr Bühler? Also was kann die Bundeswehr an Fähigkeiten beitragen?
Also unser Bundeskanzler hat das Angebot, wie Sie sagen, gemacht, aber mit Bedingungen versehen. Das muss man vielleicht eingangs sagen. Also internationales Mandat muss vorliegen, zum Beispiel eine Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Die Kämpfe müssen beendigt sein. Es muss ein Beschluss der Bundesregierung herbeigeführt werden und es muss ein Mandat des Deutschen Bundestages vorliegen. Und vor allen Dingen, es muss ein tragfähiges Einsatzkonzept vorliegen, das, und jetzt meine Ergänzung, das multinational ausgerichtet ist und das auch die Teilnahme der Amerikaner ermöglicht. Ich sage das deshalb, weil Macron das letztere Jahr ausgeschlossen hat. Was könnten das für Fähigkeiten sein? Das könnten die Fähigkeit zur Minenjagd sein, also mit Minenjagdbooten, die durch logistische Unterstützungsschiffe unterstützt werden müssen, je nachdem, wie viel Minenjäger man darunter schicken würde. Es könnten Seefernaufklärer sein. Das ist auch vom Kanzler genannt worden. Ich füge dazu, dass man auch die Schutzoperation im Roten Meer ausdehnen könnte, also durch europäische Kräfte diese Mission so stärken, dass auch die Houthis keine Chance haben, weiter Raketen auf Israel oder andere Staaten zu feuern. Also auch das würde ein guter Beitrag sein, um der Stabilität der Gesamtregion zu dienen. Aber die ersten Fähigkeiten sind, glaube ich, geeignet, um die Friedensbemühungen zu unterstützen, die nach einem Waffenstillstand natürlich fortgesetzt werden müssen.
In dem Zusammenhang, weil Sie die Minenräumboote oder Minenjäger, haben Sie es genannt, erwähnten, würde ich gerne eine Frage von Hörer Hagen Prautsch einschieben. Der schreibt in seiner Mail, Zitat, Schiffe werden auf bestimmte Wellenlängen und Wellenhöhen hin entworfen, wobei die Konstruktion stark von der beabsichtigten Einsatzgeschwindigkeit und den zu erwartenden Seegangsbedingungen abhängt. Wenn nun die Minenräumschiffe der Bundesmarine in der Straße von Hormuz zum Einsatz kommen sollen, sind diese dafür überhaupt konstruktiv ausgelegt? Nach meiner Vorstellung war das bisher vorgesehene Einsatzgebiet dieser Einheiten die Nord- bzw. Ostsee mit völlig anderen Wellenlängen. Es wäre schön, wenn Sie, Herr Bühler, eine Aufklärung hätten. Herzlichen Dank. Zitat Ende.
Also es ist schon so, dass Schiffe und Boote so konstruiert werden, wie beschrieben. Ich erinnere mich da dunkel an die Strömungslehre, die ich im Rahmen meines Studiums mal irgendwann vor 50 Jahren, so ungefähr sind sie bald schon, absolvieren musste. Also sie sind so konstruiert, sie sind für ein Einsatzgebiet optimiert. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht auch in anderen Einsatzgebieten oder im Transit dorthin fahren könnten. Sie sind natürlich auch hochseetüchtig, so ein Minenjagdboot, das hört sich so klein an, aber so ein Minenjagdboot ist mehr als 50 Meter lang. Das ist also schon ein großes Schiff, sage ich jetzt mal laienhaft. Die Marine nennt es ja Boot, aus Traditions- und organisatorischen Gründen auch heraus. Ein Boot wird immer geführt von einem Kapitänleutnant oder einem Korvettenkapitän. In der ersten Disziplinarstufe nennt man das, also wie im Heer ein Kompaniechef. Ein Schiff wird geführt von einem Bataillonskommandeur, würde man jetzt im Heer sagen, aber von einem Schiffskommandanten auf der zweiten Disziplinarstufe. Das sage ich nur als Erläuterung zu Schiff und Boot, wie die Marine das sieht. Also die Boote, die können weltweit fahren und natürlich auch im Golf von Oman eingesetzt werden. Bei der eigentlichen Minenjagd, also bei der Suche einer Mine mit einer ferngesteuerten Unterwasserdrohne, darf allerdings nicht zu viel Seegang herrschen. Und das ist ja in allen Seegebieten so. Also wenn zu viel Wellengang da ist, dann kann eben nicht gesucht werden nach Minen. Für den Transit können die Boote übrigens auf große Frachter verladen werden, um Zeit zu sparen und die Boote nicht schweren Wetter auszusetzen. Die Amerikaner haben das kürzlich gemacht. Ich habe ein Bild vor Augen, dass vier von diesen Booten auf nur einem großen Frachtschiff verladen waren und aus dem Pazifik in den Golf von Oman transportiert worden sind.
So viel zu den Fähigkeiten, die die Bundeswehr beitragen könnte. Wir bewegen uns ja noch immer im hypothetischen Bereich. Aber wie sieht es personell aus? Ist die Bundeswehr da in der Lage zu helfen oder fallen dafür vielleicht auch andere Dinge aus dem Fokus? Denn der Inspektor der Marine, Admiral Karg, hat ja vor einer Überlastung schon gewarnt. Und ich glaube, Pistorius wurde auch mal zitiert mit, wir haben die kleinste Marine der Bundeswehr jemals.
Genau. Also das ist nichts Ungewöhnliches, dass der Inspekteur der Marine diesen Punkt bringt. Das ist immer so als Gegensatz zum Kanzler oder zum Ministerium dargestellt worden. Das ist nichts Ungewöhnliches. Die Marine hat eben heute aufgrund der Entscheidungen in den 90er und 2010er Jahren heute die kleinste Marine, die Deutschland hier hatte. Da hat Minister Pistorius, du hast recht. Dazu kommt, dass der durch den Kreislauf von Werftliegezeiten, Verwartung und Instandsetzung durch Ausbildungs- und Übungsfahrten nie alle Schiffe und Boote einsatzbereit sind. Und zur Einsatzbereitschaft gehört natürlich auch ein einsatzbereites Personal. Und die einsatzbereit sind, die sind in der Regel immer im Einsatz und haben andere Aufträge zu erfüllen. Der Bundeskanzler sagt das ja nicht, ohne dass vorher eine Empfehlung aus dem BMVG und der Marine gegeben worden ist. Wir nennen das militärischen Ratschlag. Unter welchen Bedingungen könnte so ein Einsatz stattfinden? Hat die Marine genügend verfügbare Boote, Schiffe und Flugzeuge einsatzbereit für eine solche Operation einschließlich des Personals? Wenn nicht, dann muss eben priorisiert werden. Und das ist auch eine Priorisierung der Bundesregierung dann. Ist also ein Einsatz in der Ostsee zur Abschreckung und zum Schutz der Unterwasserinfrastruktur wichtiger? Oder ist ein Einsatz in der Nordsee oder im Nordatlantik oder bei UNIFIL vor der Küste des Libanons wichtiger? Oder ist es die Minenjagd im Golf von Iran? Also das muss politisch entschieden werden. Das wird in der Regel schriftlich dargestellt in der Entscheidungsvorlage. Und nichts anderes hat er mündlich auch in einem Interview gesagt. Das ist also durchaus eine Position, die man auch öffentlich vertreten sollte.
Stichwort politische Rahmenbedingungen. Die klingen für mich nach all dem, was diskutiert wird, auf deutscher Seite und auf europäischer Seite eher nach UN-Mission als nach NATO-Mission. Geht es hier darum, sich vom Krieg der ja uns immer noch verbündeten USA zu distanzieren? Und kann das irgendwie gelingen, dass Donald Trump das nicht doch als NATO-Mission am Ende versteht?
Also das ist nicht mein Verständnis. Es geht zunächst um eine internationale Mandatierung. Also zum Beispiel, wie genannt, einen Beschluss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. In der Durchführung solcher Missionen vor Ort, also hier die Straße von Hormuz offen zu halten und Minen zu räumen, geht es um eine multinationale Truppe, die für diesen Zweck zusammengestellt werden muss. Das kann kein Land alleine. Es geht also nicht darum, politische Distanzen zu zeigen, sondern um ganz praktische Fragen der Führung und der Zusammenarbeit eines solchen multinationalen Flottenverbands. Das ist zu regeln. Und da müssen die Amerikaner mit dabei sein, in welcher Rolle auch immer. Unterschiedliche Operationen von zwei oder gar drei Parteien zur selben Zeit und im selben Raum haben sich noch nie bewährt. Nicht in Afghanistan, da gab es ja die ISAF-Operation und die Operation Enduring Freedom zeitgleich und im gleichen Raum. Nicht im Roten Meer beim Schutz der zivilen Schifffahrt vor den Angriffen der Houthis. Da war es die Operation der Amerikaner und parallel dazu die der Europäischen Union. Also das kann man bei Schutzaufgaben vor niedrigeren Bedrohungen machen. Zum Beispiel bei den Einsätzen gegen Piraten vor Somalia vor einigen Jahren. Da hatten wir so einen Fall mit NATO-Operationen zeitgleich zu einer EU-Operation. Atalanta hieß die. Aus militärischer Sicht ist deshalb die Beteiligung und Integration, in welcher Form auch immer, der Amerikaner zwingend.
Auf welche Dauer muss man sich eigentlich bei so einer Sicherungsmission einstellen? Sie haben angedeutet, da sind Minen, die muss man räumen. Und wie geht man vielleicht damit um, dass die gar nicht so genau abzuschätzen ist?
Also sie wäre sicher abzuschätzen, wenn es nur darum ginge, Minen in einem Gebiet unter Friedensbedingungen zu räumen. Man muss aber immer davon ausgehen, dass dies nach wie vor unter Bedrohung von Land aus, von See aus, über Wasser, unter Wasser und aus der Luft erfolgen muss. Das ist die Bedrohung durch die Milizen und die Revolutionsgarden da im Iran, die ja auch nur bedingt der iranischen Regierung folgen in manchen Fragen. Deshalb wird es eine durchhaltefähige multinationale Truppe brauchen, um diese Aufgabe auch längerfristig wahrnehmen zu können.
Alles in allem klingt das nach einer ziemlich riskanten Beteiligung, wenn sie denn stattfinden soll, mit auch vielen Nachteilen, zumindest habe ich so verstanden, und eben eine Menge wichtiger Dinge, die man dafür vernachlässigen müsste. Also Stichwort NATO-Übungen, Sicherung der Ost- und Nordsee und der Tiefseekabel. Sollte man die Beteiligung besser sein lassen oder geht es hier jetzt letztlich darum, mit deutscher und europäischer Beteiligung auch vielleicht zu zeigen, schaut mal, eine sauber völkerrechtlich abgesicherte Mission hilft allen Beteiligten und dem Rest der Welt und wir können das?
Also wir haben ja, wir sollten generell ein großes politisches Interesse daran haben, dass die Seewege frei bleiben, wir als Exportnation insbesondere. Und das gilt auch insbesondere für solche Meerengen, die durch Territorialgewässer angrenzender Staaten führen, wie die Straße von Hormuz und wie andere Straßen, die von Malakka beispielsweise, eine der wichtigsten Straßen auch dieser Welt, führen. Wie es auch das internationale Seerecht vorsieht, solche Differenzen über Seestraßen und so weiter waren ja früher vielfach Kriegsgründe. Und deshalb sollten wir einen solchen Präzedenzfall, dass ein Staat oder Milizen wie im Roten Meer diese Freiheit der Meere in den Gewässern verweigert, der Straße von Hormuz, das dürfen wir nicht zulassen. Wir haben in der NATO und auch in Deutschland die notwendigen Fähigkeiten. Gerade was die Minenjagd oder Minenräumung angeht, da haben wir in den europäischen NATO-Staaten sogar mehr Fähigkeiten, als die Amerikaner haben mit ihrer Hochseeflotte als maritime Weltmacht.
Nochmal die Nachfrage, welche Bedrohung würde man denn dafür in Kauf nehmen? Denn Sie haben eben das Kanzler Merz zugeschriebene Wort, das ist nicht unser Krieg, erwähnt. Wenn man sich dann an einer Sicherungsmission beteiligt, die aus eben diesem Krieg entstanden ist, kann es aber natürlich trotzdem sein, dass dort Minenjägerboote vielleicht in Schwierigkeiten geraten, angegriffen werden und es vielleicht sogar, um das tatsächlich mal auszusprechen, auch tote Bundeswehrsoldaten gibt. Wie geht man damit um und kann man das dann in Kauf nehmen?
Ich habe ja gerade das große Interesse beschrieben, das wir haben müssten als Exportnation, dass die Straßen offen bleiben, die offen sein müssen nach internationalem Recht. Und insofern glaube ich, dass wir uns nicht verweigern können, wenn es tatsächlich einen stabilen Waffenstillstand gibt. Und das ist die Voraussetzung. Und weitergehende Friedensverhandlungen. Minenräumung wird es erst nach einem dauerhaften, stabilen Waffenstillstand geben können. Sie wird auch nur möglich sein, nach einem Waffenstillstand unter Bedrohung Minen zu räumen. Das wird kein Staat machen. Wir werden nicht wissen, wann das der Fall ist, wann es einen solchen Waffenstillstand gibt, vor allen Dingen nach den letzten Tagen jetzt. Aber es ist richtig, sich bereits jetzt international Gedanken zu machen, wie man das sicherstellen könnte, um einen Friedensprozess zu unterstützen. Die Bedrohungen werden ja nicht weg sein, nicht vollständig jedenfalls, insbesondere nicht die der Revolutionsgarden und der anderen Milizen, von Land aus, von See aus, mit kleinen Booten, mit Unterwasserdrohnen, aus der Luft, mit Raketen und Drohnen. Und deshalb wird jede Minenoperation einen angemessenen Schutz brauchen.
Trotzdem wirkt es dann für mich in der Konsequenz ja so, dass Deutschland sich an einer Sicherungsmission beteiligt, die infolge eines Krieges entstehen musste und wo wir uns nicht verweigern können, wie Sie sagen, weil die USA einen Krieg vom Zaun gebrochen haben. Gibt es da gar keine sozusagen Bestrebungen, das den USA als Verbündeten auch nochmal, wenn schon nicht auf präsidentieller Ebene, aber vielleicht ein paar Ebenen drunter, deutlich zu machen? Und dass das ankommt auch?
Naja gut, ich glaube, das ist schon deutlich geworden und das haben ja viele Staaten gemacht. Aber letztlich dürfen wir uns alle nicht aus unserem gemeinsamen Interesse heraus nicht einer Lösung verweigern, die nach einem Waffenstillstand sich bieten könnte. Und vor allen Dingen deshalb auch nicht, weil die Amerikaner das nicht alleine können. Die Amerikaner haben paradoxerweise ihre Minensucher, die sie in Bahrain stationiert haben, im letzten Jahr abgezogen. Ich glaube, die letzten sind erst im Januar weggegangen. Jetzt haben sie neue Boote gebracht, 4 neue, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, moderne auch, aber die sind noch nie so richtig getestet worden. Das ist deren erste Operation jetzt. Und vor allen Dingen mit 4 alleine wird das nicht gehen, sondern das wird seine Zeit brauchen. Da müssen sich die Besatzungen ablösen. Man kann nicht 24 Stunden am Tag mit einer Bootsbesatzung Minen räumen, sondern das geht nur ein paar Stunden und dann muss da ein anderes Boot ran und weitermachen. Also von daher muss das Ganze durchhaltefähig auch sein. Und deshalb denke ich, es ist ein richtiger Schritt, sich auf sowas vorzubereiten. Die abschließende Entscheidung, die dann getroffen werden muss, um eine solche Operation tatsächlich auszulösen, die muss dann mit Blick auf die dann herrschenden Bedrohungsszenarien oder vorliegenden Bedrohungsszenarien getroffen werden.
Wahrscheinlich einiges an Aspekten, die hier im Podcast, auch wenn es der Podcast zum Ukraine-Krieg ist, vielleicht schlaglichtartig in einer der nächsten Folgen vielleicht auch nochmal aufgegriffen werden, denn es handelt sich, das haben wir eingangs gesagt, um eine sehr dynamische Lage. Das soll es deshalb erstmal bis hierhin gewesen sein, Herr Bühler. Damit sind wir durch für heute, damit sind wir durch für diese Woche. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zum Krieg im Iran oder den Ukraine-Krieg haben, dann können Sie uns eine Mail schreiben an general@mdraktuell.de oder rufen Sie uns an. Es gibt eine kostenlose Rufnummer, sprechen Sie was auf unter der 0800 637 3737. In der kommenden Woche hören Sie wieder wie gewohnt Tim Deisinger. Das ist geplant für Mittwoch, den 29. April. Die Leitungen haben auch gehalten, deswegen hoffen wir darauf, dass das weiter so bleibt. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und Ihnen auch vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Bühler, und auf Wiederhören.
Gern geschehen, Herr Erl. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wiederhören.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Deutschland will sich selber besser verteidigen können. Was wäre also, wenn alle ab 18 wieder zur Bundeswehr müssen, auch Frauen? Erhöht eine Wehrpflicht unsere Sicherheit? Und wie gerecht ist das? Die Podcast-Kollegen bei Quarks mal angenommen haben dieses Szenario mal durchgespielt. Den Podcast gibt es in der ARD Sounds App zu hören. Den Link stellen wir in die Shownotes.